Hallo und willkommen beim nerdigen Trash Talk. Ich bin Seba und heute sprechen wir über OSA, Mini-D20, die besten Filme aller Zeiten, Avatar und jede Menge mehr. Und wenn euch irgendwas davon nicht interessieren sollte, dann benutzt doch bitte die Kapitelmarke oder zieht euch Philips Zorn zu.
Ich habe gerade wunderbare Bilder im Kopf auf jeden Fall, wie du da hingehst und sagst, ja, kommt her, Mädels. Es begann 1974.
Okay, dann geht jetzt beide lieber mal so ein bisschen in Deckung. Ich hole jetzt die 8-8er-Flak raus und schieße in beide Richtungen. Und ich fange mit dir an, Patrick.
Das ist halt so eine extrem weit gefasste Frage, mit der ich mich wahnsinnig schwer getan habe, tatsächlich.
Das hat halt auch noch so als Sonderregel, das ist immer sehr cool, das ist immer ein Bonus, wenn du betrunken bist, auf alles. Da können die Leute sehr viel mit anfangen. Da macht man sich ja keine Freunde mit, ne, mit Antworten auf diese Frage.
Ach, Quatsch. Wir sind hier völlig offen und wenn Leute das nicht hören wollen, dann sollen sie weghören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder mal das Schweizer Taschenmesser des Nerdtums, nämlich den Patrick. Hallo.
Moin moin, ich bin's, Patrick. Ich habe heute meine Arbeitskollegen von unserem Podcast begeistert. Ich bin schwer gespannt, ob die da reinhören oder nicht.
Dann liebe Grüße an die ArbeitskollegInnen. die Folgen sind bei uns immer ein bisschen zeitverzögert. Wir nehmen teilweise Sachen auf, die dann irgendwie ein halbes Jahr später erscheinen. Wie geht's dir? Wir haben uns so lange nicht gehört.
Ja, ich glaube, über einen Monat. Ne? Wir haben das letzte war, glaube ich, die Pride-Episode, die wir aufgenommen haben. Und dazwischen dann immer nur geschrieben und getickert. Mir geht's okay, außer dass am Wochenende, beziehungsweise stimmt gar nicht, am Montag bei diesem riesen Hagel hier bei uns, mein Keller vollgelaufen ist. Aber ansonsten alles soweit in Ordnung. Also wie man halt so vor sich hinlebt, wenn es halt scheiße heiß ist.
Ja, das stimmt. Ich hoffe, dein Nerdkram war nicht im Keller.
Nein, glücklicherweise nicht. Da waren nur Klamotten und ein paar alte Sachen. Die Fotos konnten wir retten und dann waren halt ja eine ganze Menge Kartons, die jetzt durch sind. Die sind jetzt, die haben jetzt endlich einen Grund gehabt, Dinge wegzuschmeißen. Aber naja.
Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich jetzt eine Überleitung bringe nach so einem traurigen Thema. Fröhliche Sachen, fröhliche Farben auf Lippenstiften. Es ist wieder Lippenstiftsaison. Was haben wir denn diesmal?
Also, wir haben, und das hatten wir schon mal, wir haben die Firma Slinger, Flowered by Gustav und Linnea. Das ist eine schwedische kleine Mini-Firma, die organische Lippenstift, also Lip Balms eigentlich, also hier so Fettstifte, herstellt. Und den Zesty Lemon, den hatten wir vor ein paar Monaten schon mal. Und jetzt habe ich den Fresh Mint hier, den habe ich vorhin mal drauf gemacht. Der ist weniger prickelig, als ich ihn erwartet hätte. Aber er macht das Gleiche, was der andere auch gemacht hat. Bei dem Wetter die Lippen feucht halten, beziehungsweise geschmeidig halten. Und das macht er ziemlich gut und der Geschmack ist okay. Mal drauf machen. Ist halt Minze. Aber er ist organisch und er ist aus einer kleinen Firma und man unterstützt eine gute Sache. Und ich finde ihn gut.
Ich kann mich da völlig anschließen. Die riecht sehr gut tatsächlich und ich kann sagen, wenn ich sie ab und zu mal drauf habe, der Podcast-Nachwuchs geht da voll drauf ab und will mal die Lippen reinbeißen. Der ist gerade so noch in der Phase, alles irgendwie zu erschmecken. Wenn ihr kleine Kinder habt, gerade wenn sie ihre ersten Zähne haben, eventuell nicht auftragen, ansonsten tolles Produkt. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Gut, dann starten wir doch mal direkt rein mit dem Ask Me Anything und der letzten Frage aus dem großen HörerInnen-Feedback 2025. Wobei, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das für euch da draußen jetzt die letzte Frage sein wird. Denn wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erzählt, die Podcast-Folgen kommen ja nicht immer in der Reihenfolge, in der wir die aufnehmen. Und ich glaube, die Folge mit Elea, die im September kommt, die haben wir jetzt im Juni aufgenommen. Und da besprechen wir nochmal eine Frage aus dem Feedback. Also für uns ist es das Letzte, für euch noch nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gehen wir direkt zur Frage. Und zwar, stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, den perfekten Film zu machen. Wie würde der heißen und aussehen?
Das ist halt so eine extrem weit gefasste Frage, mit der ich mich wahnsinnig schwer getan habe tatsächlich, weil unbegrenzte Ressourcen ist halt egal wo, egal was, egal wann. Aber ich glaube, wenn ich unbegrenzt Ressourcen hätte und auch irgendwie die Möglichkeit hätte, ein bisschen weiter gefasst das Ganze zu machen, dann würde ich irgendwas im Weltraum irgendwo drehen. Keine Ahnung, auf dem Mond irgendwie einen, in quasi richtiger Kulisse einen Science-Fiction-Film und nicht immer nur auf irgendwelchen Sets oder irgendwelchen vor irgendwelchen Greenscreens, sondern mal the real deal. Einen schönen Science-Fiction Hard-Sci-Fi-Film auf dem Mond oder so.
So weit habe ich tatsächlich jetzt gar nicht gedacht.
Tja.
Aber irgendein Regisseur oder eine Regisseurin, glaube ich, hat das sogar vor. Ich glaube, es war Tom Cruise oder so. Der macht ja eh immer so verrückte Sachen. Also du stehst in einer Reihe mit den großen schauspielenden und regieführenden Personen der Welt. Ich habe da wirklich ganz, 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 ganz klein gedacht. Das war natürlich auch, wie du gesagt hast, ein großes Thema und Perfektion ist ja immer sowas, was für jeden anders ist. Also ich glaube, selbst du und ich, obwohl wir relativ ähnlich sind, sowohl altersmäßig als auch interessenmäßig, wir würden wahrscheinlich was ganz anderes uns unter perfekt vorstellen. Aber ich will mich trotz diesem ganzen Herumgerede jetzt nicht drücken um diese Frage. Also mache ich es mir mal ganz, ganz einfach. Es gibt so einen kleinen Batman-Wonder Woman-Crossover-Comic namens Hiketaya, der ist schon relativ alt, den verfilmt mit dem Original DCEU-Cast, also Ben Affleck als Batman und Gal Gadot als Wonder Woman und natürlich unter der Regie von Zack Snyder, der aber verpflichtet wird, den Comic 1:1 abzufilmen und bloß keine eigenen Ideen reinzubringen, weil das ist immer eine schlechte Idee, wenn der was Eigenes einbringt, dann wäre das zwar immer noch ein Kurzfilm, aber dafür wäre es ein perfekter Kurzfilm, zumindest meiner Meinung nach. Aber wie sieht das denn mit unserem heutigen Gast aus? Hallo Sebastian, wer bist du denn und was wäre denn für dich der perfekte Film?
Ja, hi erstmal, genau. Ja, ich bin Sebastian, besser bekannt als Seba wahrscheinlich, in Rollenspiel Deutschland zumindest. Und ich schreibe so verschiedene Sachen über Rollenspiel und manchmal fällt dabei auch selber ein Rollenspiel hinten raus und solche Sachen mache ich eigentlich hauptsächlich auf dem Blog kritischerfehlschlag.de. Und die Frage ist natürlich sehr, sehr spannend, ne? Ich habe eingedenk dieser Frage mal drüber nachgedacht, ob es so verbindende Elemente meiner Lieblingsfilme gibt. Nicht bei allen, aber es gibt so eine Mehrheit. Und ich glaube, man kann sich relativ schnell darauf einigen, dass ja eine gute Geschichte davon lebt, dass man einen sehr, sehr guten Bösewicht hat. Ich habe so festgestellt, dass viele von meinen Lieblingsfilmen so eine Dramatik haben, dass die Hauptfigur irgendwie dazu gezwungen ist, sich zumindest zeitweise auf die Seite des Bösewichts zu stellen. Ja, also da muss eben extrem gut gemacht werden. Ich würde sagen, für mich ist zum Beispiel sowas wie Gangs of New York ist da schon sehr nah dran. Mit eben Daniel Day-Lewis als Darsteller des Bösewichts. Oder auch The Departed mit eben Jack Nicholson in der Rolle des Hauptbösewichts. Und ich würde auch in so eine Richtung gehen. Also ich mag sowas. Ich mag sowieso gerne so Gangster-Dinger. Also müsste auch irgendwie idealerweise von Scorsese gemacht sein. Und ich hätte auch gerne Daniel Day-Lewis natürlich dann als den Darsteller dieses Bösewichts. Und ich habe halt festgestellt, Mensch, Gangs of New York ist eigentlich alles, was ich von einem theoretisch besten Film aller Zeiten haben wollen würde. Aber so gut finde ich ihn dann auch wieder nicht. Dafür hat er zu viele Längen. Also irgendwie Gangs of New York, aber kürzer, glaube ich.
Ich bin ja tatsächlich gespannt. An dem heutigen Tag, an dem wir aufnehmen, ist ja die Odyssee ins Kino gekommen. Und ich habe mal so quer gelesen, also ich würde mal sagen, 9 von 10 Filmseiten oder Rezensionsblogs oder generell KritikerInnen geben ja 10 von 10 und sagen, es wäre der perfekteste Film seit Jahren.
Oh.
Bei so viel Hype bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch.
Yep.
Also ich glaube, in der nächsten Folge, die irgendwann mal Patrick und ich aufnehmen werden, ich weiß noch nicht genau wann und worum es geht. Ach Quatsch, ich bin doof, natürlich weiß ich, worum es geht. Wir reden natürlich über Masters of the Universe.
Ja!
Da war ich noch nicht im Kino, aber wenn ich im Kino gewesen bin, dann werde ich mit Patrick drüber reden und zumindest ihm sagen, ob der Film wirklich ist oder ob er doch eine 10 von 10 ist. Aber genug von mir. Ich weiß nämlich, dass der Seba auch eine Frage an uns mitgebracht hat. Das hatten wir lange nicht mehr, deswegen vielen Dank dafür im Voraus.
Ja, soll ich sie jetzt einfach direkt stellen?
Hau sie uns um die Ohren.
Dann mal los. Also, meine Frage war, glaubt ihr, ihr seid noch in der Lage zu beurteilen, wie eure Hobbys auf Neueinsteiger oder Einsteigewillige wirken?
Absolut nicht.
Das ist ehrlich, gut.
Schwierig. Erzähl erst mal, Philipp.
Ich glaube tatsächlich, ja, ich kann das ganz gut. Was daran liegt, dass ich ja sehr viel immer mit Neueinsteigenden spiele. Also zum Beispiel jetzt meine Mädelsrunde, ja, die spielen mit mir jetzt seit 5 Jahren, aber so oft spielen wir auch nicht mehr mittlerweile und die sind jetzt auch noch nicht die super Profi-RollenspielerInnen, Rollenspielerinnen, ich muss es ja nicht gendern, weil es ja nur Mädels sind. Aber beispielsweise, wie es halt so ist bei jungen Frauen, die bringen halt auch jeder halbe Jahre einen neuen Freund mit an den Spieltisch, der noch nie von Rollenspiel gehört hat, den ich ins Rollenspiel reinführe. Also ich glaube, ich habe noch genug mit Neulingen zu tun, um, glaube ich, nachvollziehen zu können, wie das ist und es denen dann auch neulingerecht beizubringen.
Das ist ja aber dann eine betreute Erfahrung für die, ne? Also das ist ja was anderes, mit dir am Spieltisch das zu lernen, als jemandem so ein Buch in die Hand zu drücken in einem Geschäft, dafür dann noch 40 Euro zu nehmen und die dann damit nach Hause zu schicken.
Ja, okay, dann formuliere ich es anders oder gehe auf ein anderes Beispiel ein. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel Tabletops oder Cosims oder so, mir jemand was in die Hand drückt, meistens ist der Kram ja auch noch auf Englisch oder so, dieses Gefühl erst mal, das ist so viel, ich fühle mich total erschlagen und muss mich erst reinarbeiten, wochenlang vielleicht sogar, bis ich halbwegs gecheckt habe, wie das funktioniert. Ich glaube, in meinem Alter, selbst bei den modernen Videospielen, ist es so, dass ich etwas brauche, um mich einzuarbeiten. Ich glaube, dieses Neulingsgefühl, ich interessiere mich dafür, aber fühle mich gleichzeitig noch super erschlagen, weil es so mächtig erscheint. Doch, das kann ich noch nachvollziehen, wenn ich, so sagen wir, in Hobbys gehe, die nicht Rollenspiel sind.
Da habe ich tatsächlich eine relativ coole Anekdote, die ist auch noch gar nicht so alt, also irgendwann im letzten Jahr ist die passiert. Da war ich tatsächlich in einem Buchladen und da standen gerade die Avatar-Einstiegsboxen standen da rum und da standen 2 Mädels davor, keine Ahnung, also irgendwas unter 20 würde ich jetzt tippen, also irgendwelche Teenies. Und die waren sich nicht einig und haben sich halt drüber unterhalten, dass sie halt Avatar total toll finden und das halt schon mal gesehen haben und jetzt nicht sicher sind, was das ist. Und dann habe ich denen halt erzählt und habe denen halt im Prinzip den Verkäufer gemacht und habe denen halt das Ding aufgeschwatzt und habe denen erklärt, was da so drin ist und wie das funktioniert. Und dann sagt sie, und dann muss ich erst das 50-Seiten-Buch lesen? So, ja, aber es lohnt sich halt. Und muss halt, eine von euch muss halt leiten und ihr müsst halt noch 2 andere finden, die dann mitmachen, damit das irgendwie sinnvoll machbar ist. Geht zwar auch zu zweit, ist aber cooler mit 4 oder 5. Und die haben das tatsächlich dann auch mitgenommen. Die standen dann hinter mir und haben noch ein bisschen da rumgetickt und als ich dann irgendwie das Buch gekauft habe, was ich kaufen wollte, standen die irgendwann hinter mir mit der Box in der Hand und haben mich angegrinst. Und das war, ich hab's nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber habe ich sie auch rangeführt, sage ich jetzt mal so, also mehr oder weniger.
Ich habe gerade wunderbare Bilder im Kopf auf jeden Fall, wie du da hingehst und sagst, ja, kommt her, Mädels. Es begann 1974.
Nee, die standen halt. Ja gut, so alt bin ich noch nicht, aber es war halt tatsächlich, ich habe halt, die Mangas waren halt direkt daneben und ich habe halt mir gerade Mangas angeguckt. Ja. Und ich habe sie halt quatschen hören zufällig. Es war halt echt, also so typisch. Und ich kann dann ja meine Klappe nicht halten. Ich habe dann halt einfach, weil die sagten, ja, sollen wir das jetzt mitnehmen? Und ich halt einfach dann stumpf gesagt habe, yo. Und dann war das Gespräch halt schon da. Aber ansonsten, ja, so ganz viel mit Einsteigern. Das habe ich jetzt mit, weil das Kiddo jetzt ja halt auch gerade in so einem Punkt, an so einem Punkt ist. Und andere Kids aus der Klasse halt auch dann immer mit dabei sind irgendwie. Also einfach mal das Regelwerk in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, viel Spaß, lies. Und teilweise dann die Bücher wieder zur Seite gelegt werden mit dem, das ist viel zu viel. Und ich mir denke so, das ist jetzt ein Fate-Kompakt, 70 Seiten A5. Alter, ich habe früher 400 Seiten Grundregelwerk von Sharon gelesen.
Und nichts verstanden.
Genau, gar nichts. Und wir haben trotzdem gespielt. Und das war aber, also ich bin da sehr weit weg und sehr nah dran und das ist trotzdem komisch, aber es ist cool irgendwie.
Das ist irgendwie eine super Überleitung tatsächlich zu meiner zweiten Ask Me Anything-Frage. Und ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Denn ich habe noch meine Ask Me Anything-Frage, auch wenn sie wie immer natürlich eine Überleitung oder Einleitung zu meiner Medienschau ist. Wobei eigentlich ist das jetzt gar keine richtige Medienschau, weil Medienschau bedeutet ja immer, zumindest wenn ich das mache, dass wir auch irgendwie rezensieren oder kritisch besprechen. Aber diesmal bin ich einfach viel zu dumm dafür. Und darum frage ich euch, gibt es Rollenspiele, die ihr überhaupt nicht versteht?
Ja, also bei mir definitiv ja. Das hat, glaube ich, ich bilde mir gerne ein, das hat mehr mit Bereitschaft zu tun, sich mit dem auseinanderzusetzen, was da von mir gewollt wird und nicht unbedingt mit mentaler Kapazität. Ich habe da keine Lust mehr zu. Also ich bin da wie Patricks Kinder.
Yes.
Mehr als 40 Seiten mag ich eigentlich nicht so gerne lesen. Das müsste sich schon sehr, sehr lohnen, muss ich sagen.
Ja, das sehe ich genauso. Also es ist echt, also ich habe jetzt gerade mir weil jetzt gerade rausgekommen ist, dass Masters of Umdar gab es ja mal, das war ein Fate-Setting und jetzt gibt es gerade das Umdar Vollregelwerk, weil sich das viele Leute gewünscht haben. Und da gibt's jetzt das ist mittlerweile, weiß ich nicht, 250, 300 Seiten Moloch. Und ich habe mir das gekauft, weil ich mir dachte, Umdar, voll geil, super. Hab's angefangen zu lesen und dachte mir, oh, das ist aber ganz schön viel. Und ich bin da dann auch sehr ähnlich. Also dieses so, mit Fate kann ich eigentlich alles abbilden, was ich brauche. 70 Seiten A5 reicht auch.
Mir fällt jetzt gerade noch eine etwas differenziertere Antwort ein, weil ich mich eigentlich seit jetzt schon etwas längerer Zeit, seit so anderthalb Jahren ungefähr, regelmäßig dabei erwische, wenn ich irgendwas spiele, dass ich da meinen persönlichen Bias und das Gelernte so extrem einbaue. Also es ist eigentlich egal, was für ein Rollenspiel man mir vorsetzt, ich spiele es immer gleich. Das versuche ich gerade aktiv so ein bisschen abzulegen, muss ich sagen. Also da könnte man auch zu sagen, ja, hast du nicht verstanden, was das Spiel eigentlich von dir will? Ja, stimmt. Dann auch, weil ich oft dann so meine eigenen Sachen mache und schon beim Lesen vor dem ersten Ausprobieren schon anfange, irgendwelche Sachen mit Hausregeln zu ersetzen, die mir in meinen Spielstil besser reinpassen. Das ist aber etwas, was ich aktiv versuche, mir abzugewöhnen gerade.
Ich kämpfe ja immer mal wieder mit Erzählspielen, bei denen es nahezu keine Regelmechaniken gibt, weil man im Prinzip einfach so vor sich hin labert. Bestes Beispiel, For the Queen und all diese anderen Erzählspiele, die deren in sehr dicken Anführungszeichen Regeln übernommen haben, die sind für mich wirklich so ein Buch mit 7 Siegeln. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist Pseudea. Und deswegen ist das eben keine richtige Medienschau, weil ich eben nur kurz sagen kann, was das grob ist, aber ich keine richtige, in Anführungszeichen, professionelle Rezension geben kann. Und da fragt ihr euch jetzt vielleicht da draußen, warum ich das dann überhaupt jetzt bringe. Und da gibt es 2 Gründe. Und zwar erstens mag ich den Autor Alexander Lenz sehr gern, der war ja auch schon im Podcast hier. Und zweitens war das eigentlich gedacht als die perfekte Überleitung zum Hauptthema. Denn der Alexander hat mich mal angeschrieben und hat so gesagt, hey, ich habe da so ein kleines Mini-Rollenspielchen, willst du das rezensieren? Und ich habe mir halt gedacht, das passt ja jetzt perfekt zu Mini-D20, weil das ja auch ein Mini-Rollenspielchen ist. Nur hat Pseudea dicke 88 Seiten im A5-Format gegenüber knappen 40 Seiten in den A6 bei Mini-D20. Also ist dieses angebliche Mini-Rollenspielchen gleich 4-mal so umfangreich und ungelogen 40-mal so verwirrend wie Mini-D20. Aber nutzt nix, ich hab's versprochen und deswegen halte ich mein Versprechen. Ich stell's jetzt also vor. Pseudea ist ein Erzählspiel, das stark an den Film bzw. die darauf basierende Serie Westworld erinnert, nur so im palpig-pseudo-historischen Ägypten des Jahres 1914. Die 2 bis 4 Spielenden sind TouristInnen, die im titelgebenden Lab-Freizeitpark jeweils kurze Abenteuer erleben, um sich durch die verschiedenen Ereignisse mit ihrem Wertekompass auseinanderzusetzen. Und hier ist der Knackpunkt, wo ich mit meinem Verständnis stecken bleibe. Alexander wurde für Pseudea vom Nordic Lab inspiriert. Also es geht so um ein immersives Erleben von ernsthaften Themen in einem regelleichten Freeform-Gewand. Und bis hierhin komme ich vielleicht sogar noch mit, weil die Regeln eben wirklich einfach sind. Im Prinzip, du hast eine Szene, die basiert auf einer festen 3-Akt-Struktur, Problem, Tat und Lösung. Und es ist im Prinzip eine super simple Kartenspiel-Rate-Mechanik. Aber dann geht's eben darum, dass man sich in die Figuren und ihre moralischen Entscheidungen hineinverliert. Und da erschließt sich mir der Zauber einfach überhaupt nicht. Ich glaube durchaus, dass Pseudea ein gutes Erzählspiel ist. Und ich glaube sogar noch sehr viel mehr, dass das erstens, um jetzt mal beim Ask Me Anything zu bleiben, vermutlich ein perfekter Film wäre. Und zweitens, mindestens wäre das ein sehr gutes Skript für ein ziemlich verschwenderisch ausgestattetes Lab. Aber ich fühle es einfach nicht von meinem Spielstil her. Elea zum Beispiel als Gegenbeispiel, die sagt ja immer, ein Abenteuer ist erst dann richtig gut, wenn sie weint. Und ich glaube, Elea und vielleicht sogar Ralf, die hätten ja den Spaß ihres Lebens, die würden heulen, die würden austrocknen, so viel würden sie weinen. Und für 15 Euro ein gedrucktes, hübsch und professionell gemachtes Büchlein, beziehungsweise 10 Euro für die PDF, das ist dann auch preislich völlig in Ordnung. Also man kann schon mal reinschauen, aber für mich ist das eben leider nichts. Also lieber Alexander, wenn du jetzt hier zuhörst, lass das doch bitte mit den Mini-Rollenspielchen und schreib gefälligst weiter an deiner Sudar-Kampagne. Da warte ich nämlich wirklich drauf.
Das ist witzig. Mich hatte Alexander, als er Sudar rausgebracht hatte, hatte er mich angeschrieben, ob ich dazu eine Rezension schreiben könnte. Jetzt schreibe ich eh nicht so gerne Rezensionen, muss ich sagen, und auch sehr, sehr selten. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, boah, da hat er aber unglaublich viel recherchiert und ich habe keine Ahnung vom 100-jährigen Krieg und nix. Und ich habe das Gefühl, um das zu rezensieren, müsste ich jetzt eigentlich genauso viel recherchieren wie er, um das beurteilen zu können, wie korrekt das alles ist. Und da habe ich ihm relativ schnell und spontan gesagt, weißt du was, das kann ich nicht. Das kann ich nicht rezensieren. Ich glaube, dass das gut ist, aber ich möchte da nicht drüber schreiben. Da setze ich mich nur in die Nesseln mit.
Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Das ging mir genauso. Und ich habe da gedacht, das ist so ein netter und lieber Kerl, der hat's verdient, das Rollenspiel hat's verdient. Hol mal doch einfach im Podcast, da kann er ein bisschen drüber erzählen. Dann hat's noch mehr Promo, als wenn ich die Blogs schreibe. Weil tatsächlich, das Rollenspiel an sich war mir auch ein bisschen zu kompliziert. Die Kampagnen, die Abenteuerkampagnen sind toll. Also die verstehe ich auch quasi mit meinem begrenzten Spielwissen. Aber das Regelwerk, also das ist schon eine Hardcore-Cosim und nicht nur so locker leichtes Access and Allies-Cosim, was ich spiele. Das ist schon eine richtige Cosim mit ein bisschen Rollenspiel. Also kauft so da, es ist toll und hört die Folge, die ist auch toll.
Folge 53 wird unten in den Shownotes auch verlinkt.
Was habt ihr denn mitgebracht, bevor ich mit meiner eigentlichen Medienschau komme, die eigentlich auch keine Medienschau ist?
Okay. Weiß ich nicht, möchtest du anfangen, Seba?
Kann ich machen. Also, ich habe etwas, was nicht wirklich neu ist, aber sich neulich sehr anbot, es endlich zu besorgen. Und das sind die Knock Magazines von den Mary Mushmen. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt.
Nee, das klingelt irgendwo ganz tief, aber ich weiß gerade nicht. Ich muss mir immer auf die Sprünge helfen.
Das sind so gesammelte Blogbeiträge aus der USA-Welt, die Mary Mushmen, das ist so ein kleiner französischer, wenn mich nicht alles täuscht, Verlag, die das immer neu layouten und zusammenbringen. Die Mary Mushmen bringen auch USA-Abenteuer, die vielleicht nicht so schön gelayoutet sind, gerne mal neu raus mit dann einem saugeilen Layout und total tollen Illustrationen. Das ist so deren Ding, aber ihren guten Ruf haben sie sich durch diese Knock Magazines, also Knock wie Hard Knock Life, erworben. Und ich hatte die nie, so, weil ich mir auch immer dachte, naja, gut, das sind Blogbeiträge, die kann man auch ansonsten auf diesen Blogs einfach lesen. Und jetzt habe ich mir die mal geholt, weil die hatten da so ein tolles Angebot. Also habe mir dann die 4 Ausgaben, die es gibt, besorgt. Und das ist schon ziemlich geil. Das kann man echt nicht anders sagen. Also gerade, weil es ja um USA geht, also um Oldschool D&D, ist das ja auch nichts, was irgendwie abläuft. Also da kommt es auch nicht so drauf an, dass das jetzt gerade top aktuell ist. Also manche von den Beiträgen, die hier nochmal rein verwurstet sind, sind auch schon was älter. Aber also die sehen erstens total geil aus. Zweitens sind die cool in so einen guten Zusammenhang gebracht auch. Und drittens ist das also wirklich für so OSA und neueres Oldschool-Rollenspiel quasi das Referenzmaterial schlechthin. Das sind also auch A5-Teile mit jeweils so knapp 250 Seiten. Also insgesamt, wenn man alle 4 hat, so 1000 Seiten. Und dann hinterher weiß man dann alles, was man eigentlich gar nicht wissen wollte. Aber es lohnt sich. Die sind auch schön einfach.
Ja, ich habe die gerade mal hier so gesehen. Also die haben die auch auf Kickstarter ab und zu mal drauf, sehe ich gerade.
Ist eine wirklich coole Sache.
Ja, die sehen schick aus. Der 5. ist gerade auf Kickstarter im Mai ausgelaufen, dieses Jahr.
Herrlich, siehst du, bin ich schon wieder gar nicht aktuell.
Ja.
Ich
hab 4. Ja, nee, das steht hier. Der For Us OSR Weirdos ist ja der Untertitel.
Richtig so. Nee, gute Sache. Kann ich nur empfehlen. War halt jetzt gerade mal so echt in einem ziemlich günstigen Angebot, da musste ich da mal zuschlagen.
Ja, das bietet sich doch dann an. Okidoki. Ich habe mitgebracht und da bin ich jetzt gespannt. Philipp, hast du Avatar schon gesehen? 2. Staffel?
Ich habe noch nicht mal die 1. Staffel geschaut.
Oh, schäm dich. Puh. Okay, dann können wir uns auch nicht, weil ich bin mir, weiß ich nicht, ob wir uns da einig wären. Aber gut, schauen wir mal. Die 2. Staffel hat relativ viel Flack gekriegt im Netz, weil sie nicht true to the original ist. Also sprich, sie ändern ein paar Sachen ab, die dann besser in die Story passen. Oder sie haben zum Beispiel Zuko, der normalerweise irgendwann ja sein Redemption-Arc beginnt. Dem haben sie dann Hintergrundgeschichte gegeben, die so im Anime nicht zu 100% ausgearbeitet ist. Und haben gezeigt, warum er so ist, wie er ist. Und das fand ich halt gar nicht schlecht. Ein paar Sachen sind geändert worden und sind verkürzt worden und an andere Stellen gepackt worden. Muss ich sagen, habe ich keine Schwierigkeiten mit gehabt. Die Staffel ist kohärent, mehr oder weniger kohärent erzählt, wie ich finde. Die SchauspielerInnen sind extrem gut immer noch, auch wenn Aang lockere 20 Zentimeter gewachsen ist und auf einmal ein bisschen tiefer spricht, aber auch nicht immer. Haben sie adressiert und haben tatsächlich dann auch gesagt, dass sie dann mehr oder weniger schon einige Jahre unterwegs sind und rumreisen, was auch Sinn macht, weil sie, wenn sie auf dem Kontinent beziehungsweise auf der Welt hin und her reisen, vom südlichen zum nördlichen Wasserstamm und dann wieder nach unten und so weiter, da ist man schon einige Zeit unterwegs. Und das haben sie damit adressiert. Ansonsten ist er halt sehr groß geworden. Das sieht komisch aus, weil er die anderen beiden auf einmal überflügelt. Sokka ist ja normalerweise immer der Größte. Jetzt ist Aang der Größte. Und Toph ist aufgetaucht das erste Mal. Toph ist extrem gut gecastet, wie ich finde. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht, hier zu gucken. Die Effekte waren gut. Es hat Spaß gemacht, das sich anzugucken. Klar, es ist keine Filmproduktion, es ist immer noch eine Serie. Aber sie haben da schon ordentlich Kohle reingesteckt. Auch wenn ich heute gelesen habe, dass sie wohl eine komplette Folge hinten weggeschnitten haben, ist mir so nicht aufgefallen, weil sie haben dann das Ganze logischerweise auf die 7 Episoden, die es eigentlich sind, gekürzt. Und dadurch, dass die in sich länger sind, also alle sind über eine Stunde lang, ist die 2. Staffel sogar insgesamt länger als die 1. Und wenn man mal hochrechnet bei 7 bis 8 Folgen eine Stunde, das sind ungefähr die 20 bis 24 Folgen, die so eine normale so eine normale Cartoon-Serie hat mit ihren 24 mal 20 Minuten Folgen. Also die Zeit ist ungefähr dieselbe. Sie ist ein bisschen von der Story angepasst. auch ein bisschen ans Real Life angepasst, was ja auch mal noch ein bisschen anders ist. Plus Production Value, der halt teurer ist, wenn man es nicht zeichnet. Aber an sich finde ich es eine gute zweite Staffel und ich bin gespannt auf die letzte, die, wie ich das gesehen habe, auch schon abgedreht ist. Die müsste jetzt dann wahrscheinlich 2027 irgendwann auf Netflix kommen. Sehr zu empfehlen.
Da haben sie ja richtig Glück, dass sie die schon abgedreht haben, weil die Metriken waren ja so schlecht, dass wahrscheinlich sonst eine Absetzung bei Netflix gekommen wäre, weil Netflix ist ja immer ganz, ganz schnell damit, Dinge abzusetzen, ja.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das wäre auch extrem bitter gewesen, nach der zweiten Staffel aufzuhören und dann die dritte Staffel nicht zu bringen. Das wäre ganz schön kacke gewesen.
Oh, das so fühlen sich viele Menschen, die Netflix-Serien lieben, weil Netflix halt alles absetzt.
Ja.
Ich hasse sie so sehr dafür. Dann kommen wir noch schnell zu meiner Medienschau. Wobei, ich habe ja schon über Pseudär geredet, also fasse ich mich jetzt wirklich ganz kurz. Allein schon, weil mir nun gleich das Herz bluten wird. Denn von allen AutorInnen, die ich bisher in über 8 Jahren Trash Talk besprochen habe, war Brandon Q. Morris derjenige, der die höchste Durchschnittswertung eingesammelt hat. Beispielsweise nur die letzte Kosmonautin, die war ja über 3 oder 4 Jahre hinweg das bestbewertetste Hörbuch überhaupt. Und ich glaube, das ist jetzt nach so vielen Jahren immer noch in meinem persönlichen Wertungstop 3 überhaupt vom Trash Talk. Und deswegen schmerzt es mich umso mehr. Und ja, ich muss jetzt spoilern, dass ich jetzt ein überaus mittelmäßiges Hörbuch von ihm gehört habe. Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht seine eigene Schuld, denn das Urania-Projekt, 9 Stunden und 30 Minuten lang oder als Roman 374 Seiten dick, ist eine Co-Produktion mit dem Autor Ryan Rockwell. Und vielleicht hat ja eben der es verkackt, während in Anführungszeichen mein Brandon sowie der legendäre Hörbuchsprecher Mark Bremer wie immer Höchstleistung gebracht haben. Also keine Ahnung, ist am Ende auch egal, denn es zählt ja bloß der Gesamteindruck und der ist halt nicht gut. Aber von vorn. Das Urania-Projekt erzählt eine generationübergreifende Geschichte rund um einen geheimen Marsflug Ende der 1970er, der grandios scheitert. Das Raumschiff explodiert, aber anstatt zu sterben, kommen die 3 Astronauten wohlbehalten in der Zukunft wieder raus, ohne zu wissen, wie ihnen geschehen ist. Und in eben jener Zukunft arbeitet die Tochter des Chefastronauten als Wissenschaftlerin mit einem Röntgenteleskop, welches natürlich genau dieses wiederkehrende Raumschiff beobachtet. Aber die böse, böse Regierung will alles vertuschen, indem sie das Raumschiff kontrolliert zum Absturz bringen lassen will, weswegen es für das Vater-Tochter-Duo einen Wettlauf gegen die Zeit gibt. Das Urania-Projekt ist jetzt kein totaler Fehlschlag. Dafür schreibt Brenton immer noch zu gut und vor allem aber dafür liest Mark Bremer viel zu gut. Aber wenn man das mal vergleicht, bisher habe ich alle seine Romane bzw. Hörbücher so stark weggesuchtet, dass ich teilweise, ihr wisst ja noch von meinen letzten Medienschauen, dass ich teilweise völlig übermüdet im Auto sitzen geblieben bin nach dem Nachtdienst, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und dieses Mal musste ich an manchen Stellen mich wirklich zwingen, dass ich jetzt das Hörbuch anmache und nicht irgendeinen Podcast höre. Denn das Urania-Projekt ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Es gibt einen Verschwörungsplot um die vertuschende Regierung, es gibt die große Frage um das Überleben des explodierenden Raumschiffs und wie die Astronauten damit umgehen, denn die merken natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Es gibt die Kontaktaufnahme bzw. dann hochemotionale Zusammenführung von Vater und Tochter und es gibt nicht zuletzt eine mystische galaktische Wolke. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Gott höchst selbst. Das wird leider nicht erklärt, wobei Gott ist ja allmächtig und deshalb würde der keine Fehler machen und die Wolke macht Fehler. Keine Ahnung, das sprengt dann eben halt auch den halben Plot, wenn es denn so wäre. Es ist einfach alles total unausgegoren und vorhersehbar und so ein Mischmasch, der irgendwie, der gefällt mir einfach nicht. Ich würde fast sagen wollen, das ist irgendwie auch zu viel Inhalt in zu wenig Hörbuch. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass ich bei einer längeren Hördauer vermutlich mittendrin abgebrochen hätte, weil es einfach zäh ist und der Mischmasch schmeckt mir nicht. Nun soll das jetzt aber auch kein Totalverriss sein, aber es gab nicht einen einzigen Moment in diesen ganzen 9,5 Stunden Hörbuch, wo ich jemals mehr als 3,5 Sterne vergeben wollte. Und das waren schon die wirklich guten Momente. Ich sag jetzt mal 3 von 5, vielleicht 2,5 von 5 wäre jetzt fair für den Roman. Wir packen noch ein bisschen ein paar Punkte oben drauf für das Hörbuch, weil Marc Bremer ist einfach ein Gott am Mikrofon. Aber mehr als 3,25 von 5 Punkten aus der Perspektive von einem harten Fanboy, also von mir, kann ich beim besten Willen nicht geben. Und ich glaube, sagen wir mal jetzt du, Patrick, der jetzt kein Fanboy ist, der würde wirklich bei 2,5 rauskommen. Und das ist für jemanden, der sonst irgendwie im Trash-Talk regelmäßig die 4,5 von 5 Punkten holt, ist es halt echt enttäuschend. Ja, jetzt bin ich traurig. Müssen wir ein positives Thema holen. Und ich glaube, wir starten dieses positive Thema mit der Frage, die ich am allerhäufigsten jemals im Podcast gestellt habe. Nach wie geht's dir denn und wer bist du? Nämlich, was ist denn eigentlich dieses OSR?
Oh Gott, da macht man sich ja keine Freunde mit, ne? Und mit Antworten auf diese Frage.
Ach Quatsch, wir sind hier völlig offen und wenn Leute das nicht hören wollen, dann sollen sie weghören.
Okay, also OSR steht für entweder Old School Revival oder Old School Renaissance, da streiten sich die Geister drüber. Und es geht im Grunde darum, so D&D zu spielen, wie man das in den 70ern und frühen 80ern gemacht hat. Der Begriff ist mittlerweile so ein bisschen verwässert und manche Leute regen sich darüber auf, dass unter OSA so ein bisschen auch alles fällt, was sich so ein bisschen nach Oldschool anfühlt. Da ist der Begriff nicht so klar. Für mich und für die meisten Leute bedeutet das im Grunde, dass man eben eine alte Version von D&D spielt in irgendeiner Form. Irgendwann in den frühen 2000ern haben sich da halt Leute zusammengesetzt und gesagt, wisst ihr was, eigentlich war D&D früher doch viel geiler, lass mal das wieder spielen. Jetzt waren zu der Zeit die Regelwerke davon nicht verfügbar und dann haben sie eben angefangen, eigene Regelwerke zu machen, die sogenannten Retro-Klone. Das ist dann sowas wie Osric von Matthew Finch. Das hat AD&D erste Edition quasi adaptiert. Das ist nahezu 1:1 die gleichen Regeln. Oder das ist ein Labyrinth Lord. Das ist quasi D&D Basic, also die rote Box, die berühmte, so ganz leicht verändert, damit man nicht ganz so doll verklagt wird, war damals die Idee. Das wurde ja auch auf Deutsch übersetzt von einem gewissen Moritz Melem, der in Deutschland als OSA-Größe gilt.
Den kenne ich.
Sehr gut. das war also das Erste, was es dann in Deutschland dazu gab. So, mittlerweile gibt es halt tierisch viele Spiele, die irgendwie OSA sind oder man sagt dann auch OSA-adjacent, wenn sie nicht ganz diese Regeln abbilden. Oder auch NSA, das ist dann New School Revolution, wenn sie so im Geiste von diesen Spielen sind. Das wäre zum Beispiel so ein Merkborg oder Kern oder Knave oder dieser ganze Kram, der irgendwie so ähnlich ist wie, aber nicht wirklich OSA ist, also nicht wirklich diese alten Regeln abbildet. Und dann andere Leute sehen das eben wirklich anders, dass alles, was sich irgendwie oldschool anfühlt, also irgendwie wie so ein Dragonbane oder so, auch irgendwie OSA ist. Es ist, für mich wäre das faktisch falsch, weil OSA eben auf alten D&D basieren muss, damit es OSA ist. Das andere ist halt ein altes Rollenspiel. So, das wäre meine Antwort dazu. Jetzt gehe ich in Deckung.
Naja, ich habe mit OSA nicht viel am Hut, aber was ich so bisher immer gehört habe, ist, dass das deutlich weiter gefasst ist normalerweise. Kann das sein? Also das ist das erste Mal, dass ich das wirklich so eng gesteckt höre, dass wirklich nur D&D-Klone quasi OSR sind.
Ja, wie gesagt, also verschiedene Leute verstehen da etwas unterschiedliche Dinge drunter. Aber meiner Meinung nach, und ich war halt nicht jetzt dabei bei dieser ersten Bewegung, da muss man dann wirklich den Moritz fragen am besten. Meiner Meinung nach ist die ursprüngliche OSA ist wirklich eine Abbildung dieser alten Regeln und das möglichst eins zu eins. Und daraus haben sich dann andere Sachen entwickelt. Und wie weit du dieses Netz dann werfen möchtest und was dann deiner Meinung nach dazugehört, das ist, glaube ich, wirklich eine persönliche Sache. Das darf meinetwegen, darf das jeder sehen, wie er oder sie möchte. Aber so wie ich es jetzt geschildert habe, das ist für mich wirklich dann OSA. Es gibt dann Spiele, die sind OSA inspiriert, kann man so sagen. Aber wirklich OSA ist es dann, wenn es im Grunde Regeln aus den 70ern oder 80ern nahezu komplett abbildet. Für mich, nicht für alle.
Ja, ist ja legitim. Aber das ist doch über die OGL alles möglich, oder nicht? Theoretisch kannst du, also weil du vorhin gesagt hast, dass sie darauf geachtet haben, dass sie nicht verklagt werden in irgendwelchen Folgen, weil die OGL war doch genau dafür da, um sowas zu machen.
Ja.
Oder galt die für die alten Regelwerke noch nicht?
Ich stecke da nicht so hundertprozentig drin, ehrlich gesagt, wie das mit der Lizenzvergabe war. Ich weiß halt, dass Sachen wirklich minimal verändert worden sind. Also irgendwie, dass zum Beispiel bei Labyrinth Lord hat irgendwie die Schurkenklasse oder die Diebesklasse hat dann irgendwie so 1 Prozentpunkt mehr auf irgendwelchen Fähigkeiten und so. Und so wollte man dann ein bisschen anders sein. Also weil ich glaube, auch die OGL halt verbietet, irgendwie Sachen komplett genau gleich zu übernehmen. Zumindest bezogen auf Textbausteine, glaube ich. Und
ja, Textbausteine, ja. Die OGL geht nur auf das Regelsystem. Also du darfst die Regeln so in Gänze benutzen, aber alles, was dann halt Beschreibungen sind für zum Beispiel Klassen oder sowas, die sind dann, glaube ich, nicht erlaubt.
Ja, und also da wurde dann eben meines Wissens, also es ist halt auch nur anekdotisch, am Ende, am Spieltisch fühlt es sich halt exakt gleich an, aber ne, wurden da so ganz kleine Kleinigkeiten bei vielen Spielen leicht verändert.
Ja.
Naja, und also das geht halt auch noch immer, ne, ist immer noch strong irgendwie. Oldschool Essentials ist halt so einer der ganz großen Vertreter, ne, soll demnächst irgendwann auch auf Deutsch erscheinen vom Obscurati Publishing Verlag.
Die schulden mir immer noch Teil vom Tiny Dungeon. Da fehlt noch ein Abenteuer.
Das stimmt, dass der dritte Teil von dieser Drachenspitze-Geschichte fehlt.
Mhm.
Ja, ja, ja. Da hat er auch noch nie ein Wort zu verloren, soweit ich weiß.
Nein. Er reagiert auch nicht darauf, wenn ich ihn darauf anspreche. Er ist einfach, wird nicht reagiert auf irgendwelche Nachrichten.
Aber Oldschool Essentials ist halt das große Ding, ne? Und aus dem gleichen Verlagshaus da von eben Gavin Norman ist dann ja Dolmenwood erschienen. Das ist halt auch ein krasses Teil. Das ist halt auch nochmal leicht veränderte Regeln, die so auf das Setting angepasst sind. Das ist halt im Grunde ist das ein Setting. Riesenteil habe ich hier auch zu Hause. Mega geil mit so einer großen Stoffkarte und so. Also fetter Hexcrawl. Mega. Und dann von Osric zum Beispiel kommt jetzt auch in Kürze oder ist schon erschienen, glaube ich, jetzt zur Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade so eine zweite Revised Complete Super Edition. Also das geht auch immer noch weiter, aber gleichzeitig haben sich eben ganz viele andere Dinge entwickelt, ne, wo es in alle Richtungen irgendwie geht und dann mal mehr, mal weniger nah dran. Manche ganz weit entfernt, aber trotzdem irgendwie so, dass es drauf basiert. Sehr cool finde ich zum Beispiel bei Pro Indie erschienen das Elektrum-Archiv. Das spielt sich also völlig anders, aber hat halt eindeutig so von der Design-Idee halt auch den Kern der OSA. Also es wäre jetzt nach meiner strengen Definition, die ich hier jetzt rausgetudelt habe, wäre es kein OSA, aber man merkt halt, dass es irgendwo aus der Richtung trotzdem kommt. Ja, also gibt's viel. Hat eben, denke, das ist der größte Verdienst des Ganzen, hat halt nochmal so eine richtige Do-it-yourself-Welle eben ausgelöst, ne? Also wo dann eben diese ganzen Spiele entstanden sind und auch ganz viele neue Abenteuer und alles Mögliche entstanden ist. Das ist, denke ich, der größte Verdienst der OSA, ist diese Do-it-yourself-Kultur, die es mitgebracht hat.
Okay, dann geht jetzt beide lieber mal so ein bisschen in Deckung. Ich hole jetzt die 8-8er-Flak raus und schieße in beide Richtungen. Und ich fange mit dir an, Patrick. Ich habe an deinen Fragen nämlich gerade gemerkt, du hast noch nicht die Mai-Folge gehört. In der haben wir nämlich diese OSR-Frage, Renaissance und Revolution und alles schon mal diskutiert tatsächlich.
Nee, tatsächlich habe ich die noch nicht gehört.
Es sei dir vergeben.
Oh, okay.
Und dann gehe ich doch mal rüber zum Seba und frage, OSR ist ja gerade in deiner Definition relativ ähnlich alles, weil es ja sehr nah quasi am Ausgangsmaterial ist. Und da frage ich dich, warum gibt es denn jetzt noch eine Version?
Okay, du meinst das, was ich gemacht habe, MiniD20. Okay. MiniD20 ist kein OSR-Spiel. Ist es dezidiert nicht. Das ist so ähnlich, wie ich es jetzt gerade über das Elektrum-Archiv von ProIndie gesagt habe. Ist es inspiriert von OSR und es ist auch kompatibel damit, aber es ist kein OSR-Spiel. MiniD20 hat unter anderem mehr Fertigkeiten bei den Charakteren. Du hast ja keine Attribute. Du hast das Spiel ja dir angeguckt und auch sehr, sehr nett rezensiert. Auch an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür.
Ich bin sehr begeistert immer noch.
Das freut mich total. Das finde ich wirklich schön, dass dir das auch gefällt so. Aber es ist halt eben in meiner Welt, das ist kein OSR-Spiel. Also dafür sind die Spielfiguren zu anders, ne? Also allein, dass du diese 6 Attribute nicht hast, die klassischen D&D-Attribute, glaube ich, würde das schon für viele Leute komplett disqualifizieren. Und es ist auch nicht so nach den Design-Philosophien so der vielen NSA-Spiele, ne? Also so ein Merkborg, ich meine, das geht ja besonders hausieren damit, wie es ist super tödlich und Charaktere sterben am laufenden Band und so. Das ist bei MiniD20 auch überhaupt nicht so, ne? Das ist ja wirklich eher ein traditionelles Rollenspiel, so würde ich es jetzt mal nennen. Fertigkeiten basiert, ne? Also mit Skillchecks auch sind Sachen zu lösen, was OSA eigentlich auch gar nicht mag. Da soll man alles immer mit Player-Skill statt mit Charakter-Skill machen. Das ist ja so eine Designphilosophie von OSA. Das ist bei MiniD20 nicht so. MiniD20 spielt sich ein bisschen so, finde ich, als würdest du so ein DSA 2 oder 3 nehmen und es ist aber Rollover. Das ist so ein bisschen meine Idee fast dahinter gewesen. Ist halt viel einfacher nochmal, ne? Und ein bisschen kampfbasierter sicherlich, als es jetzt ein DSA ist. Und halt natürlich irgendwie besser, weil wir hoffentlich im Game Design ein bisschen was gelernt haben, seit es dieses DSA 2 gab. Aber es ist kein OSR-Spiel. Es ist aber ja, also um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, ihr habt gesagt, es ist kompatibel. Ja, die Werte und das alles so, ist so angelegt, dass du ein beliebiges OSR-Abenteuer nehmen kannst und das ohne irgendwie anzupassen einfach spielen kannst mit dem System. Du musst dir dann nur hin und wieder vielleicht mal ausdenken, wie schwierig jetzt irgendeine Skill-Challenge ist, wenn du denn eine einbauen willst. Du kannst natürlich auch MiniD20 einfach ohne die Skill-Challenges spielen, dann haben die Leute halt etwas nutzlos diese Fertigkeitspunkte verteilt. Geht aber auch. Und das kannst du halt machen. Du kannst ein beliebiges Abenteuer nehmen, das irgendwie für Oldschool Essentials, Swords and Wizardry oder sonst was erschienen ist und dann einfach loslegen. Die Stats, die Monster und so haben, alles passt. Du bist nur halt sehr viel stärker als normalerweise. Du
musst halt mehr Goblins bekämpfen. Dann kommen halt immer mehr dazu.
Ja, es ist, oder ein ganz großer.
Ja, genau.
Ich schlage dann den Bogen zurück tatsächlich zu dem, was ihr ja vorhin gerade erzählt hattet. Mich hat ja tatsächlich MiniD20 beim Spielen stark erinnert an Tiny Dungeons, weil es auch so ein sehr simples Spiel war, trotzdem auch ein bisschen regeltechnisch tatsächlich, mit Zonen beispielsweise und mit wenigen Werten, aber Spezialfähigkeiten, die dann Dinge deutlich aufwerten oder so. Das war so meine Assoziation tatsächlich, weil ich habe zwar DSA 1 schon gespielt und ich glaube ab 4 habe ich schon gespielt, aber eben genau 2 und 3, die du erwähnt hast, habe ich nicht gespielt. Aber wenn wir doch jetzt gerade dabei sind, fangen wir mal wirklich bei den absoluten Grundlagen an, ehe wir uns hier in irgendwelche Sachen vertiefen. Was ist denn MiniD20?
Also erstmal würde ich nochmal sagen, Tiny Dungeon war da auch mit Sicherheit bei den Inspirationen dabei, ja. Definitiv. Also das würde ich jetzt nie abstreiten. Das war mir nur an einigen Stellen, war mir das ein bisschen zu Larifari, muss ich sagen. Ich glaube, MiniD20 ist ein bisschen konkreter in manchen Dingen. Aber ja, wie funktioniert das System eigentlich? Also man hat eben keine Attribute, dafür hat man eben Fertigkeiten. Und es ist ein einfaches Rollover-System im Prinzip. Man legt eine Schwierigkeit fest, würfelt einen W20, zählt seinen Fertigkeitswert drauf und guckt, ob man die Schwierigkeit damit geschafft hat. Der kleine mechanische Kniff ist, dass es im Kampf eben mehrstufiges kritisches Treffersystem gibt. Das heißt, je höher du würfelst, desto besser. Das heißt, wenn du zum Beispiel versuchst, einen Gegner im Nahkampf zu treffen, der hat eine Rüstungsklasse von 15 oder was und du hast einen Nahkampfwert von 5, dann triffst du ihn sinnigerweise, wenn du eben mindestens eine 10 gewürfelt hast, also inklusive deines Fertigkeitswertes eine 15 hast. Wenn du aber eine 15 oder mehr wirfst und damit dein Gesamtergebnis inklusive deines Fertigkeitsbonus eine 20 ergibt, dann ist das ein kritischer Treffer. Also sobald du 20 oder mehr hast, machst du ein bisschen extra Schaden. Und wenn du eine 20 würfelst einfach mit deinem Würfel, dann ist das ein schwerer kritischer Treffer. Der macht halt noch ein bisschen mehr Wumms oder eigentlich sogar erheblich mehr Wumms. Und das ist etwas, was am Spieltisch sehr, sehr gut funktioniert. Diese Ansage einfach, ja, würfel einfach mal so hoch du kannst, verstehen die Leute in der Regel. Und man hat eben auch diese Situation, wo sie sich freuen darüber, dass man wirklich hochgewürfelt hat. Also nicht nur, dass man irgendwie, man hatte hier eine Schwierigkeit von 13 und ich habe jetzt aber eine 19 gewürfelt und das bringt mir nichts, sondern ja, es ist schon cool, weil ich habe höher gewürfelt, also passiert dann auch was. Das mögen die meisten Leute ganz gerne. Das ist im Grunde alles, was mechanisch zu dem Spiel zu sagen ist. Also du hast schon erwähnt, es gibt halt 4 Klassen, die haben alle so Sonderfähigkeiten, die zum Teil relativ mächtig sind. Man hat insgesamt 8 Fähigkeiten. Man startet mit 2, kann sich bei jedem Stufenaufstieg eine weitere dazu suchen. Es gibt insgesamt 5 Stufen, die man aufsteigen kann. Das heißt, am Ende hat jeder Charakter 5 Fähigkeiten, was auch bedeutet, dass man 2 Kämpfer spielen kann, die sehr unterschiedlich sein können. Du kannst auch 3 Kämpfer spielen, die alle 3 ziemlich unterschiedlich sein können. Das war mir schon auch wichtig. Also ich mag schon auch in so einem reduzierten System, wenn Charaktere sich unterschiedlich anfühlen und man schon wirklich was entscheiden muss immer. Also sowohl bei der Charaktererstellung als auch bei Stufenaufstiegen wirklich Entscheidungen zu treffen hat, die auch wirklich relevant sind. Und das sind sie in dem Spiel definitiv. Also man kann sehr, sehr unterschiedliche Charaktere damit bauen auf eine sehr schnelle Weise. Also 10 Minuten hat man einen Charakter gebaut. Und ja, ich bin da insgesamt sehr zufrieden mit dem Spiel, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich endlose Testrunden gespielt und man kriegt das auch in der Basis nicht wirklich kaputt. Also funktioniert.
Hast du das schon an die breite Masse ausgerollt?
Ja, das ist schon an die breite Masse ausgerollt. Mini 20 ist im Uhrwerk Verlag erschienen jetzt.
Ja, ich habe es schon gesehen, aber normalerweise ist ja, wenn du sagst, es ist nicht zu brechen, dann gibt es immer findige Leute, die das brechen können.
Es gibt absolute Powergaming-Optionen in dem Spiel. Das finde ich aber auch okay. Die sind mir bekannt, dass sie da sind. Und ich finde das auch in Ordnung. Ehrlich gesagt finde ich das okay, wenn Leute sich richtig in ein System reinfuchsen wollen und das schaffen wollen, einen ganz, ganz starken Charakter zu machen, jetzt also in Kampfstärke gemessen, dann finde ich, dann sollen sie das auch tun. Also es gibt diese Option. Ja, kleiner Hint, sollte man einen Menschen spielen und das Glück des Tapferen als Fähigkeit wählen.
Das klingt wie in jedem anderen System, wo du halt Menschen mit viel mehr, also die halt, die haben halt nichts Besonderes, aber sie sind halt, haben halt mehr Glück oder mehr, keine Ahnung, oder mehr Gummipunkte oder sowas. Das ist bei ganz vielen Menschen ja immer so. Das ist bei Splittermond auch so, da ist es. Aber gut, hast du eben gesagt, das sind 8 Fertigkeiten? Ich sehe 12 auf dem Charakterdatenblatt.
Fähigkeiten.
Ach, Fähigkeiten, also Fertigkeiten.
12 ja, Fertigkeiten okay. Und 8 Fähigkeiten, aus okay. denen man auswählen kann und maximal 5 mitnehmen kann auf maximaler Stufe.
Aber das ist ja übersichtlich, weil Tiny Dungeon hat da ja deutlich mehr, wenn du da auf die 2 Seiten, 3 oder 3 Seiten guckst, wo dann Fähigkeiten draufstehen.
Ja, aber die bringen ja auch nur irgendwie situativ mal einen Bonuswürfel bei Tiny Dungeon. Ja. Ne? Also Mini D20 sind die Fähigkeiten, sind schon wirklich deine definierenden Sachen im Grunde. Ne? Also es ist zum Beispiel beim Magier ist es halt der Feuerball, ne? Zum Beispiel ist eine deiner Fähigkeiten.
Ja, gut.
Also so in der Größenordnung.
Mhm. Pro Charakterklasse gibt es Fähigkeiten.
Genau.
8 Stück.
Ja, genau.
Okay, alles klar.
Es gibt 4 Charakterklassen, das sind eben die wirklich klassischen D&D-Dinger auch wirklich, also ne, eben Schurke, Kämpfer, Kleriker und Magier. Hm. Und die haben jeweils 8 Fähigkeiten, aus denen man auswählen kann. Das ist alleine schon, also für mich ist es interessant, weil das ein relativ gutes Gefühl gibt den Charakteren, dass sie alle ähnlich viele Optionen haben, anders als jetzt in den meisten Systemen, wo eben zauberfähige Klassen deutlich mehr haben und es macht das Regelwerk auch schlanker, weil ich keine Spelllisten brauche, ne? Weil jeder Zauber ist auch einfach eine Fähigkeit.
Hm.
Klar, du kannst jetzt keinen Zauberer spielen, der irgendwie da seine 25 Zauber hat, die er irgendwie situativ da ansetzen kann. Du musst dich schon entscheiden, was bin ich, ne? Was möchte ich können, was möchte ich sein, aber ja. Das System ist auch jetzt nicht wirklich darauf ausgelegt, dass man damit jetzt jahrelange Kampagnen spielt.
Hm.
Ich denke, das sollte klar sein, wenn man so ein kleines Heftchen in der Hand hat.
Ja, du, es gibt überraschend viele kleine Rollenspiele, wo sich die Leute überraschend lange mit beschäftigen können. Aber ja, grundsätzlich verstehe ich das, das macht schon Sinn.
Also man kann schon eine Weile damit spielen. Es ist schon ein stabiles System. Und wie gesagt, du hast halt 5 Stufenaufstiege, die relativ teuer sind. Das ist also, ich habe da das alte auch, also wirklich Oldschool D&D-Prinzip übernommen, dass du quasi Gold gegen Erfahrungspunkte eintauschen kannst. Das ist also die einzige Möglichkeit, an Erfahrung zu kommen. Und um auf Stufe 5 zu kommen, muss schon eine Weile spielen auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es nur ein One-Shot-System ist. Ich würde sogar sagen, ist es eher nicht. Dafür sind die Stufenaufstiege eigentlich zu interessant, um jetzt immer nur One-Shots damit zu spielen. Aber ja, halt auch nicht, ne, also eben auch nicht jetzt jahrelange Dinge. Also ich würde sagen, wenn man so das mit 5 bis 10 Sessions spielt, da hat das so seinen Sweet Spot, würde ich sagen.
Okay. Wie lange hast du daran geschrieben? Weißt ja, 40 Seiten oder so, ne? 40 Seiten sind es, habe ich es richtig gesehen?
Ja, genau, 44, glaube ich. Ja. Muss ich jetzt selber nachgucken, tatsächlich irgendwas, irgendwie so plus minus.
Ja,
es hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Und zwar, ich bin ja zum Schreiben von Rollenspielsystemen gekommen über das andere Spiel, das bei Uhrwerk erschienen ist, Slumdogs, was seinerseits wiederum ist ein Hack von Shadow and Anarchy. Und dann habe ich erstmal quasi, weil mir das sehr gut gefallen hatte, also da habe ich mir so ein bisschen selbst auf die Schulter geklopft und gedacht, das hast du gut gemacht, das ist echt gut geworden, also deutlich besser als die Vorlage. Dann habe ich erstmal ein paar Spiele gemacht, die gleiche Spielengine da benutzt haben, also ein D6-Würfelpool.
Mhm.
Und dann kam es dazu, dass meine Frau mir irgendwann sagte, das ist ja alles ganz nett, also meine Frau ist so regelmäßige Spielerin auch bei mir, ist ja alles ganz nett, aber eigentlich finde ich Würfelpools kacke, können wir nicht mal irgendwas wieder mit dem W20 spielen? Dann dachte ich, ja, können wir machen. Und dann habe ich da was geschrieben zu, ja. Es gab dann erst ein Proof of Concept als Spiel, Rocket Stone heißt das. Das ist auch immer noch runterzuladen. Das ist quasi wie Mini D20, aber du kannst nur Zwerge spielen. Aber halt Zwerge 4 verschiedener Arten.
Klingt jetzt nicht nach einem scheiß System.
Naja, Rocket Stone macht richtig Spaß. Das hat halt auch noch so als Sonderregel, das ist immer sehr cool. Das ist immer ein Bonus, wenn du betrunken bist auf alles. Da können die Leute sehr viel mit anfangen.
Das macht absolut Sinn.
Ja, das macht total Sinn. Also das ist eins dieser Spiele, wo, wenn du mit den richtigen Leuten am Tisch sitzt, die bereit sind, wirklich die ganzen Klischees mitzugehen, das ist sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ich habe da tolle Runden mit gehabt. Und darauf basierend habe ich dann quasi Mini D20 gemacht als generischen Bruder von Rock and Stone, würde ich sagen. Und wie lange das gedauert hat, war eigentlich deine Frage, ne? Du wolltest diese ganze Geschichte überhaupt gar nicht hören.
Ultimativ gut. Geschichten sind immer gut.
Das stärkt einfach die parasozialen Beziehungen, wenn du so private Geschichten bringst. Du wirst sehen, auf den nächsten Cons kommen die ersten Fans und wollen Autogramme von dir.
Oha, ja.
Außerdem wissen wir ja, hat Philipp ja schon gesagt, du bist ja der OSR-Gott. Moritz Mehlem, wer ist das? Brauchen wir nicht.
Also wirklich, wer ist Moritz? Moritz ist so lange her im Podcast, du bist aktuell im Podcast, das sagt alles.
Ja, das stimmt, absolut. Okay.
Ja, hervorragend. Also, wie lange habe ich dafür wirklich gebraucht? Ich würde da halt auf jeden Fall die Entwicklungszeit halt von Rock and Stone und Mini D20 würde ich zusammenziehen. So, also wegen der Hintergrundstory, die ihr da gehört habt. Ich würde sagen, um beide Spiele dann wirklich rauszubringen, so dass sie mir wirklich gefallen, hat irgendwo so zwischen 6 und 9 Monaten gebraucht.
Das ist nicht lang.
Es war also nicht so lange. Ich hatte schon ein sehr, sehr klares Designziel, was ich haben will, weil ich davor eben schon andere Spiele gemacht habe, die auf diesem W6 Würfelpool waren. Ich hatte so eine Idee, wo es hingehen soll, und ich habe auch einen sehr eingefahrenen Spielstil, das habe ich vorhin schon mal erwähnt gehabt. Und alles, was ich eben schreibe an System, ist wirklich ja in erster Regellinie mal für mich, ne? Dass ich das spielen kann, das bildet halt genau meinen Stiefel ab, wie ich eben solche Spiele spiele. Und deshalb ist es für mich nicht schwer, das zu machen. Ich hole mir dann schon auch Feedback, ne? Ich habe ja im Rahmen meines Blogs und so mit kritischer Fehlschlag eine relativ große Community, also auch ein Discord-Server mit, ich glaube, 200 Leuten oder so drauf ungefähr. Ich hole mir da schon Feedback, ne, und mache halt viele Testrunden, aber insgesamt geht das dann doch relativ schnell, weil ich wirklich eigentlich weiß, was ich haben möchte, weil ich weiß, wie ich spielen möchte.
Ja, und ganz ehrlich, mehrfach veröffentlichter Autor bei Uhrwerk mit mehreren Systemen. Und ganz ehrlich, gibt's einen größeren Liebesbeweis als, Schatz, ich brauche jetzt ein Regelwerk, was nur mit einem Würfel auskommt. Hey, komm.
Ja, aber ich meine, so ist es im Grunde entstanden.
Ja, voll gut. Finde ich total gut.
Und ich mag den W20 auch. Also ich weiß nicht, ich habe da schon eine hohe Nostalgie zu diesem Ding. Ne? Es ist wirklich eigentlich ein schwieriger Würfel, weil er echt swingy ist und so. Aber es ist einfach geil, oder?
Überhaupt. Gar nicht. Hast du gerade oder gefragt? Hast du gerade echt eine Suggestivfrage gestellt? Nein, ich mag den D20 nicht.
Ehrlich nicht. Ich mag den. Ist einfach, für mich ist es der Rollenspielwürfel. Aber ja, er ist halt rein mechanisch, ist er nicht der Ideale, wenn nicht sogar der Schlechteste, muss man mal so sagen.
Ich bin halt weder mit DSA noch mit D&D sozialisiert. Das heißt, ich habe überhaupt keine nostalgische Verklärung zum W20. Null.
Da machen wir doch einfach ein spontanes Ask Me Anything. Das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang, als wir es angefangen haben mit dem Ask Me Anything. Also Staffel 2, es ist schon, oder Staffel 3, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall bestimmt 6 Jahre her. Was ist denn euer Lieblingswürfel im Rollenspiel? Und solange ihr noch überlegt, kann ich sagen, ich habe damals geantwortet, es gilt noch immer auf Platz 1 das echte Drachenei, der echte W100, und auf Platz 2 natürlich der W4.
W4?
Das sind die beiden schlechtesten Antworten. Ich weiß gar nicht, ja, in welcher Reihenfolge.
Ja. Muss ich sagen, ja. Also W100 geht noch, aber das ist halt einfach, der ist halt, ja, der rollt halt bis sonst wo. Und W4 ist ein Arschloch.
Okay. Ach, das ist wild, ehrlich.
Ja, nee, W6 tatsächlich. Aber weil ich damit sozialisiert bin. Und ich mag Poolwürfel, Poolsysteme. Wobei ich sagen muss, knapp auf Platz 2 ist tatsächlich mittlerweile W10. Also Splittermond hat mich da tatsächlich ein bisschen rangeführt. Ich mag den W10, auch wenn er ja kein True Polyeder ist. Finde ich ihn trotzdem als Rollenspielwürfel ziemlich gut.
Wenn du W6 Poolsystem magst, dann kann ich dir sehr empfehlen, dir mal Slumdogs oder auch das Fantasy-Derivat Gassenhunde anzugucken.
Ich habe die Seite schon offen.
Ja, okay. Also meine höchste Nostalgie ist halt wirklich der W20. Aber mir sind halt die Limitationen davon, sind mir echt total bekannt. Aber er hat einen Wahnsinns-Nostalgie-Faktor und ist für mich der Rollenspielwürfel. Deshalb ist da meine Antwort, ist der W20.
Nun würde mich interessieren, wenn ich Mini-D20 höre und auch mir so die Fähigkeiten angucke, was die Figuren so können, die Klassen und so weiter. Das klingt für mich ja so ein bisschen Dungeon-Crawlig. Das ist wahrscheinlich auch das, was man am allermeisten damit spielt. Aber was ist denn so spieltechnisch, geschichtenerzählerisch alles möglich?
Ja, du kannst damit eine Menge machen. Also klar, es ist so ein bisschen Dungeon-Crawlerig. Wie die meisten Fantasy-Rollenspiele sind diese Fähigkeiten auch alle eher kampfbasiert, ne, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo es auch mal was anderes gibt. Also zum Beispiel Schurkenfähigkeit, alle Sprachen verstehen zu können. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase. Aber du kannst damit alles spielen, was irgendwie Fantasy-Rollenspiel ist. Ne? Das System hat so ein ganz kleines Setting mit eingebaut. Da steckt ein bisschen was drin. Ich würde sagen, das ist hoffentlich so evokativ geschrieben, dass Leute auf die Ideen kommen, was sie damit machen können. Du kannst damit erstmal alles machen, was du mit anderen Fantasy-Rollenspielen auch machen kannst. Dadurch, dass es eben skillbasiert ist, eröffnen sich ja auch etwas andere Abenteuerwege, meiner Meinung nach. Ne? Man kann natürlich auch alles nur mit erzählerischen Mitteln und ohne Fertigkeiten spielen. Ich bin aber der Meinung, dass viele Dinge besser funktionieren, wenn man doch ab und zu mal auf was würfelt. Und das auch den meisten Leuten mehr Spaß macht, wenn man einfach mal auf auch eine soziale Fähigkeit oder irgendwas würfelt, anstatt das alles nur durch Erzählung und Logik zu lösen. Ja, im Grunde ist alles möglich. Du kannst auch ein DSA-Abenteuer nehmen und das spielen. Du kannst ein Splittermond-Abenteuer nehmen und das spielen, meinetwegen, was du willst. Du kannst auch auf jeden Fall, also dadurch, wie gesagt, dass es die ganzen Fertigkeiten gibt, kannst du auch ein Cthulhu-Abenteuer im Grunde damit spielen. Ich würde sagen, da geht eigentlich alles.
Und um nochmal einen Bogen zu schlagen zu verschiedenen Themen, die wir am Anfang gesprochen hatten, wer ist denn so die Zielgruppe oder wer kann das denn alles spielen? Weil wir wissen ja bekanntermaßen, Spiele, nur weil sie super einfach sind, müssen nicht unbedingt auch für EinsteigerInnen gut sein.
Ja.
Können das jetzt, sagen wir mal, schon GrundschülerInnen spielen oder sollten das eher so die knallharten OSR-Freaks spielen, die schon 1974 angefangen haben und jetzt die wahrscheinlich 70, 80 sind?
Also mich erreichen tatsächlich immer mal wieder Rückmeldungen davon, dass Leute das mit Kindern spielen und dass das hervorragend funktioniert und dass Kinder auch dann anfangen, das selber zu leiten und so. Hatte ich gerade auch sehr schön auf dem Nordcon eine Begegnung von jemandem, mit dem ich hier eine Weile das gespielt habe und der ist Lehrer und dann hatte der tatsächlich auch Leute aus seiner Klasse dabei, mit denen er spielt. Das war ganz lustig. Die spielen allerdings Rock and Stone. Das war ganz lustig. Da hatte ich dann so ein Mädel, 11 Jahre oder so, die mir so erzählte, dass es echt Spaß macht. Die hat mir attestiert, dass ich cool bin. Da werde ich jetzt jahrelang von zehren.
Ja, also ganz ehrlich, wenn dir ein Teenie sagt, du bist cool, dann hast du gewonnen. Ja.
Also ich würde sagen, so ab 10, 11 kann man das spielen, aber du brauchst am Anfang brauchst du eine erfahrene Person, weil das Spiel sich nicht so selbst erklärt. Das ist auch so ein Ding, weswegen ich diese Frage von beim Ask Me Anything eingereicht hatte, na, wie gut glaubt ihr beurteilen zu können, die Einsteiger ins Hobby schauen. Die Frage habe ich mir nämlich viel gestellt, wie viel will ich eigentlich erklären in diesen Spielen, was ist eigentlich ein Rollenspiel und so weiter, bla bla bla, und habe mich dann dafür entschieden, eigentlich gar nicht. Finde ich unwichtig. So ein Indie-Spiel von irgendeinem Typen in so einem DIN A5-Grabbelkisten-Format nimmt sich halt auch niemand mal aus Versehen, glaube ich. Ne? Also man sollte schon ungefähr wissen, was man damit anfangen will. Und dann ist es sehr, sehr leicht. Aber es erklärt erstmal nicht, was es ist. Es ist aber gleichzeitig echt einfach mit Leuten, die zum ersten Mal spielen, das eben zu machen. Also ich habe zum Beispiel eben auch auf dem Con, ich habe halt eine Runde geleitet, da hatte ich eine Gruppe von 4 Leuten, da waren 3 von dabei, die noch nie vorher ein Rollenspiel gespielt haben. Es ist also und ist also problemlos gelaufen. Der große Vorteil der heutigen Zeit ist, dass die meisten Leute, die sich für Rollenspiele interessieren, halt irgendwelche Let's Plays oder so schon mal geguckt haben, dadurch grundsätzlich mal wissen, was ist ein Rollenspiel. Ne? Also dieses 12-seitige Ding mit hier Bernd möchte mit seinem Schurken das und das machen und würfelt jetzt auf das und das. Das brauchen wir alles nicht mehr. Die Leute wissen im Grunde, wenn sie sich irgendwie für Rollenspiel interessieren, dann haben sie es schon mal angeguckt, wie Leute eine Spielrunde spielen. Ne? Aber ja, ich würde sagen, stimmt. Du kannst es so ab 10, 11 können die Leute das spielen und auch selber leiten, wenn sie irgendwie mal von Leuten vielleicht ein bisschen rangeführt worden sind, wie es funktioniert. Dann geht das. Also nachgewiesenerweise auch.
Ich habe ja ständig irgendwelche Sachen. Ich bin zwar nicht diagnostiziert mit irgendwelchen neurodivergenten Sachen, aber ich habe ganz viele Traits, die das nahelegen. Und ich habe gerade mir einen Buchbinder-Kit gekauft und ich habe gerade gesehen, dass das Ding auch online für lau zu kriegen ist. Und ich habe ernsthaft Bock, mir das Ding auszudrucken und zu binden und das schick zu machen.
Mach das unbedingt. Also gerade zu Mini D20 gibt es eine ganze Menge Zeug, wenn du da mal auf der Seite bist, das kannst du auch alles zusammenbinden, dann auch mit den Abenteuern und dann, ich habe jetzt gerade ja so ein Ding geschrieben, das ist vor kurzem erschienen, wo so ein bisschen erklärt wird, wie man eigentlich Abenteuer erstellt für das Spiel. Wäre vielleicht jetzt auch eine gute Antwort gewesen auf Philipps Frage darauf, was spielt man damit eigentlich? Ja, guckt euch das an. Ich habe das neulich geschrieben, das schwarze Brett heißt das, also auch kostenfrei runterzuladen bei kritischerfehlschlag.de. Da ist eine fünfstufige Anleitung dabei, wie man ein gutes Abenteuer schreibt für Mini D20.
Ich glaube, die hatte ich gerade offen.
Ja, dann bind die damit rein. Und wenn du das gemacht hast, dann schick ein Bild oder so. Das interessiert mich dann aber schon. Buchbinden ist sau cool.
Buchbinden ist mega geil. Habe ich jetzt die letzten paar Wochen mich reingenerdet und habe ich voll Bock drauf. Habe ich einen coolen YouTube-Kanal gefunden und habe mir dann ein Buchbinder-Kit bestellt, weil ich auch noch, ich weiß nicht, ob euch das Amt für Ether-Angelegenheiten was sagt, also hier die Steampunk-Welt von Anja Bagus mit den Ether-Welten. Und da gibt's ja diesen Zeitreisepass, den man erwerben kann und wo man dann in diversen Märkten und Veranstaltungen zu einem Amt gehen kann. Ne? Die können halt Ämter können eröffnet werden und dann kann man sich in seinem Zeitreisepass halt Stempel und Visa und sowas holen. Und da habe ich überlegt, mir eine Lederhülle, weil es gibt jemanden, der Lederhüllen dafür bereitstellt. Und ich habe mir gedacht, ey, ich könnte mir einfach das Lederding holen und dann diesen blöden Pass, weil ich zwei habe, weil ich einen verloren hatte zwischendurch und den wiedergefunden habe nach dem Urlaub, die einfach zusammenzupappen und dann einfach zwischen diese Lederpappe zu packen und dann einfach daraus ein schickes, gebundenes Buch zu machen, anstatt dieses Pappheftchen. Und da habe ich voll Bock drauf.
Das klingt aber auch mega. Hat auch meine Frau hat einen Buchbindekurs gemacht. Irgendwann Anfang des Jahres muss das irgendwann gewesen sein. Und das ist auch, also erstens ist es schön geworden. Die war auch so begeistert davon. Ja. So, ich scheue immer ein bisschen vor solchen Sachen, die irgendwie Fleiß und Friemel erfordern. Zurück. aber sie fand es auch super toll. Und ich finde das Ergebnis auch mega und generell geiles Hobby auf jeden Fall.
Absolut.
Dann wird das jetzt zwar keine Mini-Folge, sondern eine normale große Folge. Aber wir nähern uns trotzdem schon mal dem Abschluss. Und ich habe noch eine Frage. Wir sind ein bisschen in der Tipps- und Tricks-Sektion. Und mich würde wahnsinnig interessieren, weil du hast ja schon mit Slumdogs gemacht, du hast jetzt mit Mini D20 gemacht. Wenn ich auch ein System habe, was ich total gerne spiele, was ich aber eindampfen will, wie mache ich das denn, damit es trotzdem immer noch diese Essenz quasi hat?
Boah, das ist eine tolle Frage. Also ja, das finde ich ist ein wichtiger Skill, den man braucht, wenn man selber auch Rollenspiele designen möchte, weil man das auch braucht, um am Anfang irgendwie ein Proof of Concept zu haben. Weil du kannst eigentlich nicht anfangen, erstmal ein 800 Seiten Regelwerk zu schreiben und das dann testen, sondern man sollte das so nacheinander machen. Und da muss man wirklich auch erkennen, was die essentiellen Sachen sind, um so ein Minimum Viable Concept zu haben. Wie erkennt man das? Ich habe da noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, wie man das wirklich macht als Methode, muss ich sagen. Also bei mir hat es wirklich ja viel damit zu tun, dass es wirklich immer nach meinem Spielstil ausgerichtet ist. Ne? Also ich weiß irgendwie, was ich brauche dringend. Ich glaube, dass es bei anderen Leuten auch mal anders ist. Also nee, ich glaube das nicht nur. Ich weiß, dass es bei anderen Leuten anders ist, was sie brauchen, damit es quasi das Minimum Viable Product ist. Ich kann es dir nicht so genau sagen, ehrlich. Ich glaube, dass ich es ganz gut hinkriege, zumindest für meine Bedürfnisse. Aber ich könnte nicht sagen, dass da eine besondere Methode dahinter steckt. So was brauche ich definitiv? Ah, ist aber eine super gute Frage. Wenn mir da irgendwann mal eine bessere Antwort zu einfällt, dann werde ich die nachreichen.
Ich glaube, spätestens wenn irgendwie mal so eine Aktion ist wie Pottwichteln, wo wir wieder die Bonusfolgen raushauen, da werden wir bestimmt nochmal dich dazu holen und dann kannst du darüber reden. Oder du machst wieder irgendein richtig tolles Mini-Rollenspiel, wer weiß. Vielleicht reden wir auch mal über Slumdogs irgendwann, weil ich weiß, Patrick ist schon sehr angetan davon. Und es war also nicht das letzte Mal, dass wir dich gehört haben. Wir danken dir aber bisher schon mal sehr, dass du da warst. Und danken natürlich auch den HörerInnen, dass sie zugehört haben, dass sie natürlich wie immer 5 Sterne bei iTunes und was weiß ich alles geben. Und ich sage schon mal Tschüss und ihr dürft euch auch noch verabschieden.
Ich danke euch erstmal, dass ich dabei sein durfte. So, jetzt kann sich Patrick verabschieden.
Weil du es gerade nochmal explizit so schön erwähnt hast, beziehungsweise eben so schön gegendert hast. Ich habe gerade gesehen, dass die Bücher auch durchgängig gegendert sind. Das finde ich mega gut. Ja, absolut. War super spannend. Habe ich tatsächlich nicht mitgerechnet, weil OSR echt nicht mein Fall ist eigentlich. Aber das Mini D20 sieht ganz gut aus. Slumdogs scheint mir tatsächlich ein bisschen mehr zu liegen, hast du ganz richtig erkannt. Aber das liegt auch daran, dass ich grundsätzlich nicht so der Fantasy-Fan bin, sondern tatsächlich eher in Richtung Science-Fiction beziehungsweise Cyberpunk gerne gehe. Aber ja, hat Spaß gemacht. War schön, dass du da bist. Ich würde mich gerne nochmal über andere Spiele mit dir unterhalten, die du gemacht hast. Es war ein sehr, sehr interessanter Abend. Vielen Dank.
Das freut mich sehr, ja. Nein, also hat mir auch super Spaß gemacht. Wenn du Science-Fiction magst, guckst du dir das Carnes Belly mal an. Das ist das am meisten Übersehene von meinen Spielen.
Nein, habe ich schon gesehen. Das sieht aus wie Warhammer 40k. Das war, ich habe das Ding angeguckt, ich habe den Titel gesehen und dachte mir, das ist doch hundertprozentig 40k.
Ja, aber du hast aber auch als Sonderfähigkeit markige Sprüche aus 80er Jahre Actionfilmen. Ich habe keine Zeit zu bluten und so.
Ja, nice.
Das mögen Leute auch gerne.
Das also, stimmt.
Aber das ist das, glaube ich, für das am wenigsten jetzt auch ansonsten rausgekommen ist oder so. Das war ein bisschen als Gag alles gemacht, aber es ist, ja, nimmt sich nicht besonders ernst, aber es macht auch Spaß.
Es erinnert mich ein bisschen an Mutant Chronicles, das spiele ich gerade. Und das ist geht auch in die Richtung. Das ist ja auch so ein 80er Jahre Sci-Fi, Cyberpunk-ish Ding.
Bietet sich auch super an. Also das Ganze kann man auch nur eigentlich mit großem Augenzwinkern alles spielen, glaube ich.
Ja. Mega gut.
So, aber eigentlich wollte Philipp uns schon lange rausschmeißen.
Ach, ne? Quatsch, der hat nichts zu sagen hier.
Nein, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ganz vielen Dank und ich komme gerne wieder, wenn ich nochmal darf irgendwann, klar.
Na klar, also tschüss.
Ciao, ciao.